Ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu Modus Mio. Dieser Podcast ist ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. Hier nehme ich euch mit ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Wir begrüßen euch mit dem mobilen Recording-Setup aus dem sonnigen Berlin. Und an meiner Seite darf ich begrüßen den einzig wahren King im Leben und King an sechs Saiten und noch viel mehr Gitarren, Magnus Landsberg.
Ich bin ein Berliner, wa?
Bist du das wirklich?
Auf gar keinen Fall.
Kann man sagen, ich glaube, das darf man so verraten, wir fremdeln oft mit der Stadt, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Also so...
Ich schon.
Fremdeln ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn man irgendwas noch nicht kennt oder so. Ich kann für mich sagen, ich habe das Gefühl, Berlin ausreichend zu kennen. Und wir haben einfach nicht die tiefe Beziehung oder maximal eine Hassliebe, auf der man allerdings, auf dem sandigen Boden der Hassliebe kann man kein Gebäude bauen. Ich zumindest nicht. Und es gibt schon Gründe, nach Berlin zu fahren, das muss man sagen. Wir sind jetzt diese Woche hier, werden auch nächste Woche nochmal hier sein. Und hier sind viele tolle Leute. Ich verstehe, dass es Sinn ergibt, dass viele tolle Leute sich irgendwie auf einen Ort einigen müssen. Und das ist dann halt oft Hamburg oder Berlin. Aus meiner Sicht wäre es ja fast noch einfacher, sich auf einen statt auf zwei oder drei Orte zu einigen. Das könnte dann ja Hamburg sein. Das wäre dann für alle besser. Also.
Ja, finde ich ähnlich. Gleichzeitig muss man halt sagen, wir können ja so mal ein bisschen erzählen, warum wir hier sind. Wir sind hier für drei Tage, ich für zwei Tage in den Hansa-Studios bei einem Songwriting-Camp und schreiben Songs, was total cool ist. Und man kann auch sagen, dass die Hansa-Studios wirklich... Die sind schon wirklich toll und krass und das macht Spaß, da zu sein und sich das anzugucken. Die sind wirklich schön. Das ist wirklich ja so ein Studio, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass man das gerne hätte. Und das ist auch alles ein bisschen oldschool und trotzdem aber alles schön. Und ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl. Und deswegen verbringen wir hier so ein bisschen Zeit. Wie hast du jetzt so, was kannst du so sagen für die letzten Tage? Du warst ja gestern zum Beispiel da war ich jetzt nicht da. Ich habe am Montag einen Song geschrieben mit einer ganz, ganz lieben Gruppe, die auch täglich sozusagen neu zusammengestellt werden. Das ist auch ein bisschen aufregend, weil man ja gar nicht weiß, mit wem man Sachen schreibt und ob man zusammen vibet. Also ich muss sagen, ich war total aufgeregt, weil ich auch ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte schon auch ein bisschen Schiss, ob das gut klappt oder so, weil ich dieses so komplett neu zusammengewürfelte nicht so richtig kannte. Aber das hat super funktioniert und das hat total Spaß gemacht. Wie war es für dich?
Ich mache das ja ganz gern. Also für mich ist es nicht so ungewöhnlich, mit anderen Leuten so mal so zu schreiben. Ich glaube, für die Hörenden kann man das quasi einmal kurz so erklären, dass... Das ist für uns jetzt schon eine besondere Entscheidung. Vielleicht sollte man es so framen und einleiten, dass wir einfach mal sagen, hey Nina, willst du nicht auch mit in ein Writing Camp und einfach mal mit irgendwelchen anderen Leuten? Nicht, weil wir nicht genug Songideen haben, sondern weil es sich zu diesem Zeitpunkt irgendwie so angefühlt hat, wie das könnte für dich cool sein. Es könnte auch für Songs gut sein, weil wir haben viele Songs geschrieben und haben auch jetzt wieder viele neue Songs in der Pipeline. Und es geht eher darum, ja, dass... Ideenprozess, so wie wir jetzt auch das Aufnehmen feiern, vielleicht auch den Writing-Prozess so zu feiern, dass man einfach sagt, guck mal, hier sind noch irgendwie andere spannende Leute. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich daran so genieße. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, nicht aufgeregt, weil bei mir total der Bock überwiegt, jetzt an dem Tag irgendwas Spannendes zu machen. Und ich habe jetzt eben mit mehreren anderen Leuten für unterschiedliche Künstlersongs geschrieben. Und es ist wirklich so, dass mir das auch hilft. Ich glaube, das ist auch manchmal so, wenn ich dafür jetzt nicht Geld kriegen würde oder so, dann ist es in der Tat auch so, dass es für meinen Flow und für meine Aufmerksamkeitsspannen und so total hilfreich ist. Also das heißt zum Beispiel, ich bin jetzt in einer Gruppe und wir haben zum Beispiel gestern einige Referenzen gehört von einer Künstlerin, die ich so alle nicht auf dem Schirm hatte. Und es hilft mir aber total, zum Beispiel neue Sachen kennenzulernen oder auch neue Sichtweisen. es sind ganz viele Sachen. Wir haben zum Beispiel einen belgischen Produzenten vor Ort und es ist ein bisschen um drei Ecken gedacht, aber wenn der jetzt teilweise am Rechner sitzt und produziert, muss der trotzdem verstehen, was wir machen, obwohl wir alle gerade einen deutschsprachigen Song zum Beispiel schreiben. Und jetzt ist man, also was ich finde, dass man unfassbar viel lernt, während man quasi auf Englisch den Text erklärt, auf oder er auch zum Beispiel als englisch sprechender Produzent sagt, da ist ein Wort, das klingt für ihn als Engländer total komisch. Mhm. Ne? Oder sagen wir mal so, während wir vielleicht im Text sind, hört er die Melodie und sagt, ich finde die Melodie noch nicht so schön. Und oder er ist auch interessiert und dann muss man das erklären. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass man an einem Tag so viele Sachen macht, die für den Kopf total gut sind. Also man redet in mehreren Sprachen, man hört ganz viel Musik, man macht ganz viel Musik. Man macht eine kurze Pause, in der wir auch schon sehr schnell rausgefunden haben, wir können keine Unmengen essen, weil wir sonst zu voll gegessen sind. In der man also was sehr Leichtes zusammen isst. Und mir hilft das total, in einer Zeit so einen klaren Fokus zu haben. Und natürlich hast du auch, da schließt sich der Kreis zu dem, was du gesagt hast, auch ein bisschen recht, dass dadurch, dass dich die Leute ändern, begünstigt das schon noch eine gewisse Grundanspannung. Weil eben zum Beispiel neue Personen da sind, weil es viele Namen sind, die neu sind. Und es sind auch immer neue Räume. Und das würde ich... Oder da würde ich nochmal einhaken zu deinen Ausführungen zum Hansa-Studio. Das ist ja jetzt über spätestens David Bowie, U2, sonst wie was bekannt, aber auch über viele Produktionen des deutschen Produzenten Tim Tautorat und Co. oder Moses Schneider. Und was ich am Hansa-Studio zum Beispiel spannend finde, was in neuen Studios so ein bisschen verloren gegangen ist, sind unterschiedliche Wandmaterialien. Ich glaube, genauer kann ich es nicht sagen. Es gibt zum Beispiel so einen Marmorraum. Und wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, an unterschiedlichen Räumen in diesem Studio ist, dann fällt einem mal auf, was das für eine verlorene Kunstform ist. Also Raumgestaltung unter akustischen Gesichtspunkten spielt jetzt für Songwriting-Produktionen keine riesige Rolle, aber wenn du mit einem akustischen Instrument, also mit Klavier und Gitarre da unterwegs bist, und da sind natürlich auch schöne Flügel und so, aber dann fällt einem mal plötzlich auf, wie doll was nicht nur das Mikrofon oder das Instrument sein könnte. Und da mittlerweile alle Studios klanglich relativ tot sind, also immer wenig Reflexionen und so haben, zum Beispiel muss ich sagen, dass ich teilweise unter Writing-Gesichtspunkten diesen Marmorraum, den finde ich ziemlich krass, den finde ich eigentlich ziemlich gut. Du hast in einer Regie gestern geschrieben oder vorgestern. Das war, da war ich noch nicht. Aber auch der große Aufnahmeraum ist ganz, ganz toll. Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Grundsätzlich, du hast ja gesagt, du willst das Studio am besten gleich besitzen. Man kann für alle Zuhörenden sagen, man kann das Studio mieten. Und ich glaube, das ist schon pricey.
Du bist ein Arsch.
Das ist schon pricey, denke ich. Also weiß ich ja nicht genau. Aber... ich glaube, dass es Wege gibt, einen angemessenen Preis dafür zu bezahlen, was dieses Studio ist und was das Studio kann. Und wenn man dafür die richtige Produktion hat, dann würde ich das Geld, glaube ich, auch ausgeben, weil es eben genau diese Sachen, wenn du weißt, ich möchte bestimmte Drum-Recordings machen oder ich möchte etwas machen, wo, das ist zum Beispiel bei Akustikgitarren ganz spannend, die in so einem reflektierenden Raum ein bisschen aufzunehmen teilweise. Oder ich brauche eben auch die Flügel und in einem klimatisierten Raum, wir haben auch schon mal in Studios Flügel aufgenommen, wo das allein durch die Änderungen der Raumtemperaturen und so, der Flügel sich einige Male verstimmt hat und so. Sehr, sehr gute Mikrofone und so. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie im Studio Nord, wo wir waren und was wir auch nur wärmstens empfehlen können, wenn ihr eine Produktion habt, wo ihr auch wisst, wie ihr die durchführen wollt, vielleicht doch mit einem Produzenten oder einer Produzentin, die das entsprechend mit euch planen kann. Ihr wisst, Drumtakes zum Beispiel ein paar Tage oder Klavieraufnahmen und so. Dann ist es eventuell gar nicht so teuer, wie man denkt, in so ein Studio zu gehen. Und die Ergebnisse werden, sofern da nicht fundamental was schiefläuft, dann doch dem kleinen Projektstudio oder der Spezialistenklitsche, die auch irgendwie noch ein Klavier haben, dann in gewissen Gesichtspunkten, wenn man so will, überlegen sein. Und das, denke ich, kann man gut planen. Wenn man natürlich, das können wir vielleicht auch mal erklären, du kannst vielleicht einmal andersrum erklären, warum es bei vielen anderen Produktionen gar nicht so nötig ist, in große Studio zu gehen oder so, was wir so teilweise mikrofonieren und warum das auch anders geht. Aber wann großes Studio spannend sein könnte, habe ich jetzt ja gerade gesagt quasi.
Ja, also wenn man irgendeine Raumnuance vielleicht einem akustischen Instrument hinzufügen möchte oder wenn das sinnvoll sein könnte. Ich weiß zum Beispiel, bei Studio Nord war das ja auch noch krass. Da haben wir die Streicher aufgenommen und dadurch, dass der Raum so hoch war, hatten wir die Möglichkeit, zum Beispiel auch Mikrofone sehr, sehr hoch zu hängen und noch ein bisschen mehr von dem Raumklang mitzunehmen. Und das hat dazu beigeführt, dass halt auch ein Streicherquartett, was man mit ein paar Takes aufnimmt, einfach noch sehr viel größer und weiter klingt. Und gleichzeitig braucht man für viele andere Sachen nicht unbedingt so ein großes Studio. Ich kann zum Beispiel sagen, für Vocals braucht man das meistens halt nicht. Also man kann natürlich auch sagen, man will in einem, doof gesagt, in einem badezimmerartigen Raum irgendwie den Hall haben für die Stimme und so weiter. Meistens macht man das aber nicht, sondern man nimmt ja auch einen Gesang immer relativ close, sagt man, also relativ nah auf und guckt dann eigentlich im Mix, ob da welche Art von Hall und so weiter darauf soll. Und da macht es fast eher Sinn, dass der Raum tatsächlich eher möglichst trocken ist, wenn man es nicht wirklich intendiert schon so, keine Ahnung, hallig oder irgendwas haben will oder einen bestimmten Raumsound. Und deswegen kann man Vocals zum Beispiel oft irgendwo aufnehmen, wo es trocken ist und wo man halt einfach das passende Mikrofon und vielleicht den passenden Preamp hat. Und genau, und dann gibt es, glaube ich, immer so viele Entscheidungen, die man treffen kann, wo man sagt, ja, es könnte halt beides gehen, aber es muss gar nicht. Also auch bei Gitarre könnte man sagen, man stellt einen Verstärker in einen großen Raum und will den Raumsound haben, muss man aber vielleicht gar nicht. Also das...
Genau, und zum Beispiel beim Studio Nord ist ein gutes Beispiel, was du gerade gesagt hast mit dem hochhängenden Mikrofon. Erinnerst du dich noch, wie du das hochhängende Mikrofon aufgebaut hast?
Ich habe das nicht aufgebaut. Ich weiß aber, dass da so eine Art Kräne waren. Das waren dann so Dreipunktkräne und die wurden sehr hoch gepackt.
Ja, war auch noch ein bisschen eine Fangfrage, okay. Weil das super hochhängende Mikrofon ist nämlich schon an der Decke.
Achso, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da zwei noch so sehr hoch auch
auf. Genau, das ist im Studio Nord, ist das so, das sind so diese Raummikrofone, die wir auch super viel benutzt haben. Die hängen, glaube ich, in so einer Art Dreieck sogar. Und das ist so ein Beispiel, warum das große Studio sich lohnen würde, weil wenn man selber, selbst wenn man so einen hohen Raum hat, der akustisch so gut klingt, anfangen will, jetzt große Um- und Aufbausachen zu machen, dann geht dafür Zeit weg. Und in einem sehr guten Studio könnte allein dieser Aspekt, dass alles funktioniert, die räumlichen Bedingungen so sind, das könnte dazu führen, dass sich dieser Tag schon lohnt. Und wenn man das sparen will, muss man eben das anders machen. Und auch, du hast jetzt von einem kleinen Raum gesprochen und warum das gut geht. Ich fand beim Studio Nord, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür in unserem Umfeld jetzt, da der Raum so groß ist und akustisch so gut klingt, hast du diese, der Aufnahmeraum, von dem du jetzt gesprochen hast, der klein ist und wenig Reflexionen hat, der muss ja wenig Reflexionen haben, weil er klein ist. Mhm. Wenn ein Raum aber sehr groß ist und akustisch super, dann hast du gar kein Reflexionsproblem und plötzlich kannst du eben fast so ein bisschen careless aufnehmen. Du kannst dich einfach mitten in den Raum setzen mit der Akustikgitarre und alle Mikrofone ja auch so stellen, weil du überall alle Abstände so haben kannst. Das heißt, damit kannst du auch gucken. Und also als Beispiel für alle interessierten GitarristInnen ist es zum Beispiel so, du kannst Gitarre einfach mikrofonieren, wie du willst und normalerweise, das kennt man auch von der Bühne, wenn jemand jetzt vielleicht ein Mikrofon vor den Gitarrenverstärker hängt, wird Gitarre relativ close mikrofoniert. Ergibt auch Sinn, weil würde man ein zweites Mikrofon zu weit wegstellen, dann wären zum Beispiel Drums ganz laut darauf oder man würde reinlaufen und so weiter. Und auch im Studio hat man oft nicht so die Möglichkeiten. Zum Beispiel früher hat man manche Gitarren gar nicht so aufgenommen. Studio Nord hat dann die Mikrofone, so alte RCA-Mikrofone und so, wo sie teilweise rausgefunden haben, du kannst eigentlich, statt mehrere Mikrofone zu mischen und oder close zu mikrofonieren und dieses von uns schon besprochene Raummikrofon zu nehmen oder mehrere Raummikrofone zu nehmen, du könntest auch mit einem Mikrofon, was du jetzt aufgrund des großen Raumes ja überall hinschieben kannst, genau den Sound mit einem Mikrofon teilweise aufnehmen, den du haben willst. Das wird in vielen anderen Räumen nicht gehen, weil du irgendwann Reflexionen im Mikrofon hättest. Der Raum ist aber groß und toter, als man denken würde für so eine ehemalige große Tanzhalle. Und das funktioniert dann. Und das ist wieder so ein Beispiel für das gute Studio. Ansonsten kann man auch sagen, Akustikgitarre kannst du eben genauso wie Gesang relativ tot aufnehmen. Viele Sachen werden auch, wie man ja sagen würde, in the box gemacht. Und dann ist das Studio eigentlich egal. Vielleicht kannst du für die ZuhörerInnen, die jetzt gar nicht aus der Musik kommen, einmal kurz erklären, was dieser ganze In-the-Box-Prozess bedeutet.
In-the-Box-Prozess bedeutet eigentlich, dass ich ja komplett in meinem Computer, Laptop und der Software aufnehme. Also das heißt, dass ich das eigentlich bis zu einem Punkt spielen kann, in dem ich sogenannte Software-Instrumente und Plugins nehme oder halt auch bestimmte Loops und Sound-Samples. Das heißt, ich müsste vielleicht noch nicht mal ein Schlagzeug aufnehmen, aber ich habe eine Sound-Datenbank von Schlagzeug-Sounds und kann die mir zusammenstellen und habe dann im Prinzip ein Schlagzeug in meiner Software, was tatsächlich auch mal ein echtes aufgenommenes Schlagzeug dann meistens war. Das klingt auch alles schon ganz gut. Also das darf man wirklich nicht verwechseln mit so, naja, klingt das denn wirklich toll? Also es klingt schon, wie du sagen würdest, sehr amtlich. Und wahrscheinlich wird man gar keinen Unterschied spüren. Das Gleiche gilt auch für Bass. Das gibt es auch für Gitarren-Samples. Bei Gitarre ist es dann oft eher so ein bisschen komisch, wenn man sich Sachen so einfach nur so zusammenschnippelt. Da macht das schon Sinn, das aufzunehmen. Aber auch das kann man quasi in so einer Software machen. Also dann kann man über ein sogenanntes Interface, also so eine Art Zwischen... Wie würdest du Interface beschreiben?
Schnittstelle.
Eine Schnittstelle, darüber kannst du deine Gitarre im Prinzip einstöpseln und kannst sie in deiner Software aufnehmen und kannst dann halt in dieser Software überlegen, ach, welchen Verstärker hätte ich denn gerne, welche Pedale, möchte ich ein Tremolo, möchte ich, dass es verzerrt wird und so weiter. Das gleiche bei Tasten und bei vielen anderen Instrumenten eigentlich auch. Und das heißt in the box produzieren.
Und wenn du aber weißt, du hast deinen absoluten Lieblings-Marshall-Amp und du willst eh nur den benutzen, dann rennst du mit dem möglicherweise in einem kleineren Studio in ein, zwei Probleme rein, weil der ist zum Beispiel vielleicht laut, du willst ihn nicht direkt neben deinen Kopf stellen und so weiter. Und dann ist auch wieder das Ding, wenn du das, sagen wir zum Beispiel, du hast eine Band, die kann ihre Songs schon spielen, du willst genau diesen Verstärker aufnehmen, du willst, dass dein Schlagzeuger in einem guten Raum sitzt, aber akustisch getrennt von dir ist und so weiter. Das sind alles Gründe, warum sich die vermeintlich erst hohe Investitionen in ein Studio dann am Ende doch lohnen könnte und du sogar weniger bezahlst am Ende, als du mit Stücken bezahlst und vielleicht auch zufriedener bist und auch weniger Struggle hast. Weil wenn jetzt eh alle zusammen aufnehmen und man das vielleicht auch vorher ein bisschen geübt hat und so weiter, es ist oft so, wenn man dann gute Basic-Tracks hat, dann ist schon so viel Arbeit geschafft. Also zum Beispiel Drums, Bass und ein bisschen Gitarre. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt heutzutage, wir leben 2026, man kann dann trotzdem noch eine Menge reparieren und machen und tun. Aber manchmal hat man vergessen, dass es gar nicht so unglaublich schwer ist, unter guten Bedingungen eine Platte zu machen. Sondern das ist de facto auch ein bisschen schwieriger, eine Oldschool-Platte zu machen, wenn man die in seinem Schlafzimmer oder in einem Ministudio macht. Deshalb arbeitet man anders, was auch völlig okay ist, aber es ist mitnichten unmöglich, eine oldschoolige Aufnahme zu machen und das ist auch nicht per se schwerer. Das merkt man vielleicht auch, früher haben einen zum Beispiel die eigenen Live-Aufnahmen vielleicht manchmal ein bisschen irritiert, weil sie ja quasi nicht gut aufgenommen sind. Deswegen hatte man den Eindruck, so würde ich zumindest beschreiben, dass das eigene Live-Spiel nicht plattentauglich ist oder so. Wenn man aber heutzutage von einer Band, von einem Mischer nach einem Gig den Mitschnitt kriegt, dann klingt der eigentlich qualitativ wie eine Studioaufnahme, wenn man das so will. Plus ein bisschen Publikum und natürlich Ansagen. Vielleicht verspielt sich auch mal einer oder eine. Aber das beschreibt eigentlich ganz gut, dass es vielleicht eher die Übersetzung nochmal war vom Diktiergerät früher oder von, wir haben dann mal ein Mikrofon hingestellt oder eine Kamera hatte ein paar Mikrofone oder auch der Mischer hat es einfach aus einem analogen Mischpult irgendwie rausgegeben, den Sound. Auf der Bühne waren aber so laute Verstärker, dass dann der Mix keinen Sinn ergeben hat und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das nicht besonders schwer, eine sehr gut klingende und spielende Band aufzunehmen und deshalb hier ein kleines Statement wieder für, überleg doch mal, ob ihr antizyklischerweise mal wieder ein Studio benutzt, wenn ihr eine sehr gute Platte habt, weil die Studios wollen auch, dass ihr kommt und deshalb ist es ganz selten, wird es ganz selten so sein, dass die euch völlige Absurdistan-Preise abverlangen vielleicht ist es dann noch hilfreich, minimal so eine Halb-Connection zu haben, dass man ein gutes sogenanntes Entree hat. Hm. Grüße gehen raus an Joscha. Der weiß, worauf ich anspiele.
Komm nochmal rein.
Und ja, ich würde sagen, das war unser kleines Plädoyer für Studio und für mal mit neuen Leuten Songs schreiben und eine gute Zeit haben, das ja nicht zuletzt. Also das habe ich am Anfang schon mal gesagt, aber teilweise oder ganz, ganz wichtig ist, neben den schönen Songs und all dem Input und dem und auch dem Feedback, ist, es macht unheimlich viel Spaß. Also kommt mal raus aus eurem Schneckenhaus, spielen ein bisschen Musik und dann sprechen wir darüber, was die nächsten Wochen passiert.
Liebe Leute, wir sind wieder zurück und wir gehen einmal, ja, ich sag ich jetzt einfach mal, wir gehen in die News. Wir spielen eine Reihe von Konzerten im September und Oktober. Und da verweise ich auf unsere Website. Wir sind zum Beispiel in Kronau, wir sind in Vechta, wir sind in Kassel und wir sind in Langenberg. Wir sind beim Bluesfestival Lahnstein. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir euch alle sehen. Viel mehr Termine werden das dann dieses Jahr auch nicht, weil wir uns ganz gezielt gesagt haben, es gibt auch mal einen Moment, wo man sich zurückzieht, um neue Sachen zu schreiben, zu machen, sich kreativ mal so ein bisschen zu besinnen. Und das war jetzt sozusagen für dieses Jahr so der Plan. Ich finde das auch immer noch gut und ich freue mich auch ganz doll, euch mal wieder live zu sehen. Und das wäre sozusagen der Plan für die nächsten Wochen. Und dann kommen wir eigentlich schon zu unseren Kategorien. Magnus, was ist dein Snack der Woche?
Hui, okay, Snack der Woche. Ich bin so ein bisschen bei türkischen Backwaren, also so Sachen, die so mit allen möglichen Sachen gefüllt sind. Also die sind auch gerne ein bisschen fettig und ich mag sie in süß, aber auch in salzig. Also ich mag sie mit Schafskäse, mit Hack, mit Spinat. Spinat nicht ganz so gerne wie die anderen beiden Sachen, aber auch auch süße Sachen eigentlich so ganz gern. Und das reicht ja eigentlich, oder? Von meiner Seite. Ja.
Das reicht total. Ich steige da gleich mal mit ein, weil wir in der Nähe von dem Hotel, wo wir jetzt gerade übernachten für die paar Tage, da haben wir jetzt die letzten, aufgrund einer Entdeckung von dir, bei einem süßen Café uns das Frühstück geholt. Das Café heißt Coffee Nix Verstehen. Ich finde allein der Name ist schon irgendwie so großartig. Und du hast mich sehr glücklich gemacht, weil du mir gestern mitgebracht hast. Die haben eine Joghurt, Müsli, Himbeer-Variante. Und das ist nach wie vor immer noch ein guter Tipp. Das kann man morgens als Frühstück sich einmal gut reinzimmern und dann ist man gestärkt für den Tag. Das fand ich irgendwie sehr gut. Und dann kommen wir schon zum Song der Woche. Und ich bin gespannt, was du hast. Ich muss auch noch einmal kurz in mich gehen, was mein Song der Woche ist tatsächlich.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich direkt, also ich kann mich natürlich wie so oft nicht entscheiden, weil ich zu viele Sachen habe. Und in der Tat ist es so, dass ich eigentlich ja immer schon die Olivia Rodrigo Sachen abgefeiert habe. Dadurch, dass ich mich jetzt nochmal ein bisschen mehr reingenördet habe, auch in ihren Produzenten Daniel Negro, ist es so, dass ich eigentlich noch mehr Bock habe reinzuhören. Und das neueste Album habe ich zu wenig gehört. Also auch so Songs wie Stupid Song oder The Cure. Da möchte ich nochmal ein bisschen mehr rein. Bei jungen Leuten ist teilweise absurd angesagt, Gracie Abrams. Da habe ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr reingehört. Und es gibt ein lustiges Lied, wo ich so ein bisschen drin bin. Also ich finde natürlich auch diese Ella Langley Sachen und so total super aus Nashville und so. Und es ist in der Tat so, dass ich den Song Kinda Want Your Man von Mackenzie Carpenter, das hat überhaupt jetzt nichts mit Songwriting zu tun, sondern das ist eher so eine Nashville-Sache. Aber das finde ich ist ein Ansatz, den ich finde als Song, der total schwer zu machen ist. Also es ist eigentlich eine Frau, die sagt, ach, ich will auf eine Art vielleicht deinen Typen. Das finde ich ist irgendwie, also das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, das ist, okay, I'm intrigued, erzähl mir mehr, was ist da los? Kann ich nur so empfehlen. Und ein anderer Song, den mich diese Woche, Grüße gehen raus an Roman Schuler-Kies. Also Roman, falls du es hörst, fühl dich gegrüßt und gedrückt. Der Song heißt Mango Sticky Rice und ist über eine junge Dame, die das erste Mal ins Heimatland ihrer Mutter reist, nach Thailand. Und ein deutscher Song von Selina Moore, der ist auch ganz, ganz toll.
Cool. Ich spring mal so ein bisschen rein, weil mich das jetzt die letzten Wochen auch so ein bisschen beschäftigt hat. Ich den Song und mehrere Songs der Platte aber auch wirklich sehr gut finde. Das ist der Song Petal von Ariana Grande. Ich finde, der ist super aufgenommen. Sie singt auf der ganzen Platte mal wieder unfassbar. Und ich habe auch so gesehen, dass sie so ein paar Snippets bei sich bei Instagram hat, wie sie die Sachen aufnimmt, wie sie recordet. Und man muss schon sagen, dass sie wirklich eine Künstlerin ist, die schon sehr in charge ist über ihre eigene Produktion, was ich finde oft ein bisschen zu kurz kommt, wenn man über sie spricht. Gleichzeitig muss man sagen, und das ist so eine kleine Side-Note, sie sieht im Moment schon wirklich beunruhigend dürr und nicht gesund aus. Und ich finde auch das aktuelle Video zu Petal, wovon ich finde, dass es wirklich eine wahnsinnig tolle Idee hat und eigentlich auch sehr, sehr gut aussieht, hat so ein paar Easter Eggs drin, die alle so ein bisschen beunruhigend sind. Und ich gehöre zu der Fraktion in Ariana Grande Game, die sich Sorgen um die junge Dame macht und hofft, dass sie ein paar Leute um sich herum hat, die auf sie aufpassen. Und sie hat auch angekündigt, dass sie nach Ende ihrer Tour sich ein bisschen zurückziehen wird. Und ich hoffe, sie kommt da wieder so ein bisschen auf Spur, weil ich fand spannend in der Diskussion, auch in der Öffentlichkeit, das ist so diese kleine, ich sag jetzt mal, Boulevard-Notiz dazu, dass man sagt, wir kommentieren Körper im Jahr 2026 nicht mehr, was ich auch absolut richtig finde. Aber ich glaube, es ist schon noch wichtig, wenn man so deutlich sieht, dass jemand nicht gesund ist und ihr könnt mich hauen, aber das ist einfach nicht mehr gesund und ich glaube, da sind sich sehr viele Leute halt auch einig. Da muss man das halt auch adressieren und dann geht es gar nicht um einen Kommentar, sondern um zu sagen so, hey, hier läuft doch wirklich was falsch und da gucken A, Leute zu und B, ich bin eigentlich auch die Letzte, die sagt so, ja, was ist denn eine Vorbildfunktion? Finde ich zum Beispiel sowas wie bei Iggy Mel total egal. So, Iggy Mel darf fluchen und wilde Texte schreiben noch und nöcher. Aber es gibt gerade in so jungen Mädchenkreisen, Pro-Ana nennt man das und so weiter, ja ganz, ganz gefährliche Körperkults. Und sowas wird natürlich dann auch so ein bisschen angefeuert. Und da, finde ich, hat man schon eine Verantwortung, dass man das nicht zu sehr zelebriert. Insofern, coole Songs, unfassbare Vocal-Performance und ich hoffe, sie kommt wieder auf Spur. Das wollte ich einmal so sagen, weil mich das auch schon die letzten Wochen ein bisschen beschäftigt, das Thema Ariana Grande. Mhm. Ja, du bist da nicht so drin. Ich bin da wirklich investiert. Das ist auch okay, du musst dazu jetzt auch nichts sagen. Ich erwarte kein Statement von dir. An dieser Stelle können wir, glaube ich, sagen, das wäre es für heute, weil wir müssen zur nächsten Songwriting-Session düsen. Und dann geht's heute nochmal ab. Ich freue mich auf jeden Fall. Magnus freut sich auch. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet. Habt eine gute Woche, habt eine gute Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Bis dann.